Wir begrüßen Sie zur Oktobersendung von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Das Jahr geht auf die Zielgerade und wir laufen mit.
2017 hat uns ein großes Reformationsjubiläum beschert, das mit den Feierlichkeiten am 31. Oktober, dem Reformationstag, enden wird. In ganz Deutschland dieses Jahr ein Feiertag.
So kurz vor dem Höhepunkt und dem Ende fragen wir uns, und nun? Wie war das Jahr? Was hat es gebracht? Was feiern wir eigentlich? Wenn Reformation so toll ist, warum reformiert die Kirche nicht weiter? Braucht sie das nicht mehr? Reformation forever? Nicht nötig?
Das Team von KR55 hat sich seit über 20 Monaten mit dem Thema befasst und mehrere Sendungen dazu ausgestrahlt. Heute beschäftigt uns besonders die Frage, hat die Kirche nur sich selber gefeiert oder hat sie aus dem Jahr wichtige Impulse für die Zukunft bekommen?
Dazu stellen wir Ihnen noch einmal ausgewählte Interviews unserer Gesprächspartner vor. Und wir schauen, was das alles gebracht hat. Wir, das sind am Mikrofon Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Wie war es denn damals in Oldenburg, Anfang des 16. Jahrhunderts, mit Gräfin Anna, mit Renzelmann und Bohling?
Uns hat interessiert, wie die Reformation nach Oldenburg gekommen ist. Bereits vor Monaten bei uns zu Gast waren dazu Frau Professorin Dr. Dagmar Freist und Herr Privatdozent Pastor Dr. Ralf Hennings. Wir hören mal, was die zu sagen haben.
Also die Reformation nach Oldenburg ist auch ein obrigkeitlicher Akt gewesen, gewissermaßen. Und das hat dazu geführt, dass die Durchsetzung der Reformation, die sich eben nicht obrigkeitlich verordnen lässt, sich über mehrere Jahrzehnte immerhin hingezogen hat. Ähnlich ist das in Ostfriesland noch ausgeprägter gewesen. In dem Fall ist es obrigkeitlich nicht durchgesetzt worden, aber die verschiedenen Glaubensströmungen, in dem Falle sehr stark durch die Niederlande beeinflusst, haben sozusagen von unten heraus angefangen, Gemeindestrukturen aufzubauen. Also Reformation kann man sich oder darf man sich nicht denken, allein auf so einer legislativen Ebene, sie wird jetzt eingeführt, das hat auch die Forschung lange so dargestellt, sondern Reformation braucht, salopp formuliert, richtig Macher. Leute, die in die Orte gehen, die predigen, Leute, die diese Prediger einladen. Und das ist hier in Oldenburg durchaus auch passiert. Man hat sich protestantische Prediger hier in die Stadt geholt, hat ihnen einen Raum gewährt, hat sie unterstützt. Und inwieweit das jetzt eine Öffnung zum protestantischen Glauben gewesen ist oder auch machtpolitische Überlegungen, das lässt sich nicht so ganz leicht voneinander trennen.
Also ich glaube, die Nachrichten von Luther kamen ganz schnell an. Man hat tatsächlich nicht die Thesen sofort verbreitet gehabt, also die sind aber nicht bis nach Oldenburg gekommen, oder jedenfalls nicht so schnell. Was man aber spätestens dann wahrgenommen hat, ist sein Auftritt vor dem Reichstag in Worms. Das hat tatsächlich über die damalige Technik, das heißt über Druck, das war die schnellste Verbreitungstechnik, war das innerhalb von 2-3 Wochen in Deutschland rum. Also ein Medienereignis ersten Ranges. Und das wird man auch in Oldenburg wahrgenommen haben. Dann ist die Reformation in Oldenburg schon gar nicht mehr bei Luthers erstem Thema, also bei Ablass und der ganzen Frage, wie geht man mit dem Kauf der Vergebung von Sünden um, entstanden, sondern die Reformation fängt hier 10 Jahre nach dem Thesenanschlag an, was ist nicht besonders früh, aber auch nicht ganz besonders spät, und fängt dann schon mit einem neuen Thema an, nämlich mit dem Thema, wie feiern wir denn jetzt Gottesdienst? Also es fängt damit an, dass ein Messpriester, also einer von den vielen angestellten Geistlichen an der Lambertikirche, versucht mit seiner Gemeinde lutherische oder Luthers Lieder zu singen. Walter Renzelmann, und das ist im Jahr 1527. Und das geht auf Luthers Schrift Die Deutsche Messe zurück, die Ende 1526 erschienen ist. Und Walter Renzelmann hat hier im Frühjahr, Frühsommer angefangen, nach diesem Gottesdienstformular Gottesdienst zu feiern. Und das, was eben besonders auffiel, war nicht, dass die Teile der Messe jetzt in Deutsch waren, sondern dass er die Gemeinde beteiligt hat, dadurch, dass die Menschen mit ihm zusammen gesungen haben. Und das heißt, da ist eigentlich der Beginn der Oldenburger Reformation. Das setzt sich noch nicht durch. Walter Renzelmann wird dann von der Obrigkeit abserviert, aber der Anfang der Reformation ist hier in Oldenburg zum Thema, wie feiern wir eigentlich Gottesdienst? Und da kann man jetzt im Rückschluss daraus entnehmen, die Menschen waren mit dem, wie Gottesdienst bisher gefeiert worden war, auch nicht mehr zufrieden. Gottesdienste wurden im Wesentlichen als stille Messen gefeiert. Das heißt, es stand ein Priester an einem Altar und hat für sich alleine die ganze Messe runtergespult, inklusive Hostie, Oblate und Wein. Und das war eine Veranstaltung, an der man eigentlich sich nicht beteiligen konnte. Und der sonntägliche Hauptgottesdienst, die große Messfeier, war auch im Wesentlichen ohne Gemeindebeteiligung. Die Wechselteile zwischen dem Liturgen und der Gemeinde hat im Wesentlichen der Chor gesungen. Also das heißt, die Chorknaben aus der Lateinschule hier in Oldenburg haben den Gottesdienst mit dem Priester zusammen gestaltet und die Gemeinde war eigentlich nur Zuhörerin bzw. Zuschauerin. Und das hat in dieser religiös aufgeladenen Zeit, Anfang des 16. Jahrhunderts, den Menschen anscheinend nicht mehr genügt. Und sie sind dann ganz begierig auf dieses Experiment von Walter Renzelmann eingestiegen und haben dann mit ihm eben Gottesdienst anders gefeiert und haben mit ihm gesungen. Die Obrigkeit hat in dem Falle kein grünes Licht gegeben. Die Obrigkeit war erstens der Dekan des Stiftskapitels. Die Lambertikirche war eine Stiftskirche mit 9 Stiftsherren und einem Vorsteher, das ist dann der Dekan. Und der fand das nicht lustig, dass in seiner Kirche jetzt so Gottesdienst gefeiert wurde, so evangelisch. Und hat dann die Gräfin eingeschaltet. In diesem Falle ist das die Witwe des vorher regierenden Grafen Johann V., die Gräfin Anna, die da eine Rolle gespielt hat. Die hat sozusagen noch die Vormundschaft für ihre Kinder ausgeübt, die zwar schon volljährig waren, aber sie hat letztendlich da die Entscheidung getroffen. Und die hat dafür gesorgt, dass dieses Experiment unterbunden wurde und hat dann so eine sehr diplomatische Lösung gefunden, hat dann den Walter Renzelmann weggelobt nach Schwei auf eine für ihn neu geschaffene Pfarrstelle. So konnte man das Problem in der Stadt Oldenburg lösen. Im Stadtland und Budjadingerland bewirkte das nur eine Verstärkung der evangelischen Kräfte, denn da hatte auch schon Edo Bohling evangelisch gepredigt. Das heißt, Walter Renzelmann kam zwar aus Oldenburg weg und führte dann aber auf diese Weise eigentlich die Reformation von hinten im Oldenburger Land weiter. Also ein ganz interessanter Prozess, der da eingesetzt hat.
Also, nach dem Thesenschlag Luthers ist die Reformation erst einige Jahre später nach Oldenburg gekommen. Und Herr Renzelmann und Herr Bohling haben es wohl verstanden, es dann in die Wesermarsch zu tragen und dort die Reformation eigentlich voranzutreiben. Und die Obrigkeit in der Stadt, die Gräfin Anna, konnte es hier also auch nicht aufhalten, dass der Prozess der Erneuerung hier begonnen wurde.
Sie hören KR 55 im Reformationsmodus am Ende des großen Jubiläumsjahres. Aber fragen wir mal, was feiern wir da eigentlich? Den Helden Martin Luther? Ein wichtiges geschichtliches Ereignis? Was ist die zentrale Bedeutung der Reformation?
Hören Sie, was unsere Studiogäste Dagmar Freis von der Uni Oldenburg und Pfarrer Nico Czarmeiter, der Reformationsbeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, auf diese Fragen antworten.
Also ich denke, was eine ganz wichtige Botschaft ist die Möglichkeit, sich mit Glaubensfragen aus einer eigenen persönlichen Perspektive auseinanderzusetzen. Eine der ganz zentralen ersten kritischen Kommentare Luthers war ja gegen die Deutungshoheit des Papstes, den Suprematsanspruch des Papstes und sein Appell, sola scriptura, wirklich auf das Wort zurückzugehen, den eigenen Glauben formulieren zu können. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige und auch sehr befreiende Botschaft. Das bringt natürlich immer auch die Kehrseite mit sich, der Deutungshoheit. Selbst Luther musste irgendwann einsehen, es braucht eine gewisse Autorität oder Interpretationsfähigkeit, dann die Bibel wirklich zu verstehen. Aber diese Aussage, selber den Glauben zu erfahren, das fand ich eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
Eine große Bedeutung war sicherlich, dass Martin Luther wollte, dass jeder sich selber Gedanken über seinen Glauben machen kann, sich selber eine Meinung bildet und deshalb muss er auch in der Bibel lesen können. Er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt und hat damit mit der Lutherbibel wirklich ein Denkmal geschaffen, ein Sprachdenkmal, das bis heute wirksam ist. Und tatsächlich, die Leute konnten in der Bibel lesen, sich eine Bibel kaufen und Gedanken über den Glauben machen. Und ich glaube, ein wichtiges anderes Moment ist die Bildung. Melanchthon hat sich da gerade durchgesetzt, einer der Mitreformatoren von Luther, und hat Schulen eingerichtet, dass wirklich alle Menschen, alle Kinder Zugang zur Bildung bekommen, also Bildung als ein zentrales Anliegen der Reformation.
Ein zentraler Gedanke von Martin Luther war die Freiheit eines Christenmenschen. Pastor Ralf Hennings hat diesen Gedanken für uns erläutert.
Die Freiheit eines Christenmenschen ist, glaube ich, evangelisch gut eingebunden in die Art und Weise, wie Kirche funktioniert. Also wir setzen keine Menschen unter religiösen Druck, auch nicht unter Gruppendruck. Wir geben Möglichkeiten zur Beteiligung. Wir versuchen geradezu Menschen dazu zu gewinnen, dass sie sich beteiligen und sich in ihrer eigenen Freiheit einbringen können, in das, wie wir Kirche gestalten. Das ist, glaube ich, schon ein großer Teil. Und es ist, glaube ich, nicht mehr hintergehbar, dass die einzelnen Christen ihren Glauben auch selbst gestalten und auch selbst verantworten in einer ganz großen Freiheit. Kirche bevormundet nicht. Und jetzt muss ich dahinter sagen, Klammer auf, mehr, Klammer zu.
Die Reformation hat also gerade den einzelnen Menschen und seinen persönlichen Glauben im Blick. Das ist eine ihrer größten Leistungen und sicherlich ein Grund zu feiern. Trotzdem hört man auch kritische Stimmen, die die offiziellen Feierlichkeiten als überzogen und unangepasst bezeichnen und meinen, dass sie am Wesentlichen vorbeigehen. Dagmar Freist formulierte ihre Kritik so.
Jetzt bei den Reformationsjubiläumsvorbereitungen entsteht schon wieder der Eindruck, dass es auch ein staatlicher Akt ist. Und das finde ich schon irritierend. Also wenn man sich bestimmte Nachrichtensender anschaut, dann kann man positiv oder negativ oder einfach völlig neutral überrascht sein. Und ich bin jetzt einfach mal neutral überrascht, dass dieses Reformationsjubiläum doch sehr, sehr stark in den Mittelpunkt gerückt wird, fast so mit so einer Art Nachhilfestunde, was es bedeutet, wie so eine Art PowerPoint, die man dann da vorgespielt bekommt. Das finde ich dann schon irritierend. Ich selber fände es viel, viel sinnvoller, dieses Reformationsjubiläum zu nutzen, um sich mit den heutigen Herausforderungen, die seit der Reformation ja verstärkt sind, nämlich dieser Pluralisierung und wie man damit umgeht, auseinanderzusetzen.
Die Party geht langsam zu Ende. Vieles war gelungen, manches sicher weniger. Es bleibt die Herausforderung, wie der einzelne Christ seinen Glauben im 21. Jahrhundert gestaltet.
Sie hören Kaja 55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu bei Oldenburg 1. In unserer Oktobersendung blicken wir auf die Reformation und das Jubiläumsjahr 2017.
Braucht Kirche weiter Veränderung? Wie kann oder soll sie aussehen? Für uns gehört zum Rückblick auf jeden Fall die Frage, wie es weitergeht. Schön gefeiert und gut gegessen oder geht da noch mehr?
Hören Sie dazu die Antworten der Historikerin Dagmar Freist und von Pfarrer Nico Tschameitert.
Also ich denke, jede Bewegung muss sich weiterentwickeln, sonst verknöchert sie sozusagen. Wenn man das jetzt so formuliert, welche Faktoren oder muss es sich weiterentwickeln, dann geht man davon aus, dass es so eine Handschrift gibt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, das ist zumindest für mich sehr wichtig, sich klarzumachen, dass auch innerhalb der lutherischen Kirche, und das ist in der Wissenschaft noch gar nicht so lange die Erkenntnis, eine sogenannte Binnendifferenzierung da ist. Es gibt nicht den lutherischen oder evangelischen Glauben. Und die Weiterentwicklung aus meiner Sicht muss darin bestehen, dieser Vielfalt Raum zu verschaffen, zum Beispiel in Gottesdienstformen, in Möglichkeiten am Kirchenleben oder am Gemeindeleben mitzumachen. Es gibt ja immer wieder Versuche, verschiedene Formate gewissermaßen auszuprobieren. Und ich glaube, hier ist es allerdings dann auch sehr wichtig für Gemeinden und Kirchen, nicht konkurrieren zu wollen mit so Events. Ich finde, das funktioniert nicht. Die Kirche braucht eine eigene Handschrift. Ich selber bin in der Zeit der sogenannten Beatmessen groß geworden als Jugendliche. Wir hatten tolle Kirchenkonzerte. Die Kirche war voll mit jungen Leuten. Das kann man nicht sozusagen wiederholen in dem Sinne. Aber ich und der Kirchentag selber lebt ja zum Beispiel auch viel von dieser modernen Musik. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, hineinzuhören in die Glaubensvorstellung der Menschen. Und gerade auch in einem so Reformationsjubiläum geht es auf der einen Seite darum, Identitätsangebote zu formulieren. Das merkt man auch sehr stark, auch jetzt 2016. Luther wird plötzlich sozusagen extrem medienpräsent, während auch vorher die EKD und auch so die Medien eher in die Breite geschaut haben. Aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, diese Vielfalt zur Kenntnis zu nehmen und ihr auch Raum zu geben.
Das ist die große Herausforderung, glaube ich, an diesem Reformationsjubiläum 2017. dass man nicht sagt, okay, ich bin evangelisch, evangelisch-lutherisch, evangelisch-reformiert, was auch immer, und es ist so, sondern warum bin ich das? Sind wir immer noch sprachfähig, was unseren Glauben betrifft? Damals hatten die Leute eine Bibel in die Hand bekommen, haben selber Auskunft über ihren Glauben geben können. Es gibt in der Oldenburgischen Geschichte dieses wunderbare Ereignis, dass das Fräulein Maria von Jever im 16. Jahrhundert ihre Pastoren aufgefordert haben, legt doch mal ein Bekenntnis vor mir ab, warum sollen wir evangelisch sein? Und die haben ihre persönliche Glaubensbekenntnisse abgelegt, die jeverschen Pastoren. Können das heutige Christen auch noch, Evangelische, sagen, warum bin ich evangelisch? Was macht mein evangelisch sein aus? Und das ist nicht nur, ich bin nicht katholisch. Was ist es positiv? Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir da wieder sprachfähig werden, auskunftsfähig, auch gegenüber anderen Konfessionen und Religionen.
Und wer sind dann die Macher? Wer stößt solche Veränderungen an? Dazu hören wir die Gedanken von Nico Czameitert und Ralf Hennings.
Die evangelische Kirche braucht Menschen, die glaubwürdig sind, authentisch, die sprachfähig sind. Ich glaube, wir brauchen nicht so viele Standardformen, auch, sag ich mal, auf das Gottesdienstliche hin, sondern dass wir wirklich auf die Menschen zugehen, da wieder neue Worte finden und für die Menschen da sind. Ich glaube, die diakonische Arbeit wird gerade in diesen Wochen, wo wir mit den Flüchtlingen zu tun haben, die kann nicht unterschätzt werden. Das ist ganz wertvoll, da zeigt Kirche nochmal das diakonische Gesicht der Nächstenliebe. Aber auch sonst, glaube ich, müssen wir sehr auf die Menschen zugehen und können nicht in alten Formen stehen bleiben.
Neuen Wind in die Kirche bringen ziemlich viele Leute, aber so eine Figur wie Martin Luther, die ist in einer historisch ziemlich einmaligen Situation gewesen. Das lässt sich, und historische Situationen lassen sich nicht wiederholen. Das geht vom Prinzip her nicht. Und ob man so jemanden wie Luther hier jetzt wollte, ist auch nochmal eine ganz andere Frage, also ob man den nötig hat. Ich würde ja sagen, Kirche erneuert sich eigentlich immer von ihren Rändern her, eigentlich nie von der Leitung oder von der Spitze her. Das ist eine Erfahrung, die mir meine eigene Lebenserfahrung gezeigt hat, aber auch der Blick auf die Kirchengeschichte. Und nicht umsonst war Wittenberg ein ziemlich abgelegenes Kaff. Also die Kirche wurde nicht von Rom aus erneuert, sondern von der Peripherie heraus. Und ich glaube, das sollte uns den Blick schärfen, wenn wir heute gucken, dass wir uns A, nicht selbst fürs Zentrum halten, sondern B, schauen, was passiert eigentlich auch gerade an den Rändern und was ist da interessant und was bringt uns auch weiter. Und da wird oft in größerer Freiheit einiges vorweggenommen. Das sehen wir in der Ökumene zum Beispiel. Da passiert in der zentralen Diskussion relativ wenig und in den Rändern, an der Basis, wie wir dann gerne sagen, da passiert ganz viel. Das funktioniert wunderbar.
Die Stadt Wittenberg stand in diesem Reformationsjahr im besonderen Fokus. Dorthin strömten die Massen. Auch Jugendliche aus dem Ammerland haben im Rahmen eines Rundfunkprojektes 3 Tage in Wittenberg verbracht, Interviews geführt und uns ihre Eindrücke mitgebracht.
Ein besonderer Höhepunkt ihrer Zeit war der Besuch des Assisi-Panoramas. Hier werden die Besuchenden ins Wittenberg zur Zeit Luthers mitgenommen. Wir hören mal rein.
Wittenberg 1517. Wie es dort aussah? Zu Lebzeiten von Martin Luther, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Es sei denn, man dreht eine Runde durch das Assisi-Panorama. Das ist die neueste Touristenattraktion in Wittenberg. Ein begehbares Rundbild, 360 Grad, geschaffen von dem Künstler Jadegar Assisi zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation. Unsere Reporter Jakob Bohlen und Felix Troff, die sind für uns eingetaucht ins Mittelalter und haben sich das Panorama von Gästeführer Norbert Ross zeigen lassen.
Hier beginnen wir 1500, ganz um das 360-Grad-Bild herum, werden hier 30 Jahre komprimiert gezeigt. Der Künstler wollte also diese Zeit der Reformation, des Thesenanschlages, auf 30 Jahre zusammenfassen. Das Bild ist unterteilt, dass wir alle 15 Minuten hier einmal 6 Minuten Nacht haben und dann geht das wieder in die Morgen- und in die Tagszene über. Was für die Besucher ja auch sehr interessant ist, zu erleben, wie das Ganze hier bei Nacht ausgesehen hat. Übrigens ist Luther hier 14 Mal im Bild zu sehen. Das machen wir für viele Gäste eine Suchaufgabe. Die können dann immer suchen, ob sie ihn noch 14 Mal finden. Manche sagen, ich habe ihn 16 Mal gesehen. Dann sage ich, nee, dann hat er sie über Nacht vermehrt. Und wenn Leute nur 10 finden, sagen wir, ja, dann sind jetzt 3 oder 4 rausgegangen ins Café zum Skat spielen oder sowas. Und mit dem Thesenanschlag, der ja dann 1517 war, ja, als er seine Thesen ja bekannt gemacht hat, haben wir hier die linke Hälfte am Ur gesehen, ist die alte Zeit gewesen, vor der Reformation, vor dem Thesenanschlag. Und gleich ab hier die rechte Bildhälfte ist Beginn der neuen Zeit. Mit dem Thesenanschlag bricht eine ganz neue Zeit an. Da sehen wir diese Uhr, die hat als besonderes Zeichen zwei Zeiger. Bis dahin hatten die Uhren alle nur einen Zeiger. Es reichte also der Bevölkerung aus, die Stunden zu sehen. Aber ab hier hat sich so viel geändert, dass man gesagt hat, nee, jetzt wollen wir auch die Minuten sehen. Also hat man die Uhr mit zwei Zeigern versehen. Nochmal zu der Kirche oben. Die Stadtkirche ist die bedeutendste Kirche Wittenbergs für Luther, weil das auch die Predigerkirche von Luther war. Da hat er 2000 Predigten, nachdem er von der Wartburg wiederkam, 1521, 22, hat er das Predigten in Deutsch gehalten. Das war also eine ganz tolle Geschichte. Bis dahin haben die Bürger in der Kirche geschlafen, aber nachdem Luther dann in Deutsch gepredigt hat, da waren sie alle wach. Aber eine Szene möchte ich noch erklären, die ja nun auch zu Luther passt. Ganz wichtig sogar, wieder das Ochsengespann, da steht Luther links daneben in dem schönen Pelz. Professor ist er da bereits, Professor Dr. Martin Luther, Professor der Theologie, Lehrstuhl an der Universität. Und jetzt für diese Szene typisch ist, da sitzt ein Jude, der hat seine Schriften aus dieser Rolle verloren. Und das soll eben darstellen, dass Luther doch sehr antisemitisch war und dass er zu den Juden ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis hatte. Die Juden durften hier in Wittenberg zum Beispiel nur morgens und abends in die Stadt, ja, und mussten die Stadt dann wieder verlassen. Mussten aber auch damals schon die Kennzeichnung tragen, einen gelben Hut und auf der Brust einen gelben Kreis. Wie wir alle aus der Geschichte wissen, im Dritten Reich war es dann der Davidstern, der ebenfalls gelb war. Er hat ja auch ganz viele schlechte Sprüche und Schriftstücke über die Juden verfasst. Da gab es unter anderem auch den Satz, schlag diese Hunde tot, brennt ihre Häuser nieder. Luther war nicht nur der Reformator, er hatte mehrere Gesichter. Das ist ja nun alles geschichtlich auch verbrieft.
Und wie erging es jetzt eigentlich den Wittenberger mit dem Besucheransturm? Auch dazu haben die Jugendlichen Stimmen eingefangen.
Wittenberg, die Lutherstadt, unser Thema heute. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Das letzte Wort wollen wir den Wittenbergern selber geben. Anna Bohlen und Hanna Stellies waren in der Altstadt unterwegs und haben zwischen den ganzen Touristen auch ein paar Einheimische gefunden und haben sie gefragt, was halten Sie als Wittenberger vom Lutherjubiläum?
500 Jahre Reformation, warum soll man das nicht feiern?
Es lohnt sich definitiv hierher zu kommen. Hier wird es dann ordentlich abgehen, sag ich mal.
Überall nur noch Luther, 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 Luther.
Eigentlich ist es ganz schön, aber es wird sehr voll.
Ja, die bauen überall.
Sehr schön, das Lutherjubiläum bringt viel für Wittenberg und ist belebend für die Stadt.
Luther, 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 Luther.
Da habe ich schon ein bisschen Angst.
Ich verdiene damit Geld, sollte jedes Jahr sein.
Lutherfest, immer was Schönes.
Ich finde es einfach eine super Bereicherung für die Stadt. Ich freue mich drauf.
Für die Kultur ist es ganz nett, aber man kann es übertreiben.
Ja, finde ich gut. Aber weiß nicht, ob ich da unbedingt in Wittenberg sein möchte.
Luther, 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 Luther.
Das ist für einen Wittenberger natürlich sehr kopflastig. Als Lutheraner bin ich davon überzeugt, das ist ein ganz wichtiges Ereignis.
Luther, 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 Luther. Danke an Anna und Hanna, dass sie die Stimmen der Wittenberger eingefangen haben.
Das war unsere Oktobersendung im Feierjahr. Wir laden Sie nochmal ganz deutlich ein, die Gottesdienste und Veranstaltungen am 31. Oktober zu besuchen und zu feiern. Vielleicht sehen wir uns auf dem großen Fest in Umstede. Wir würden uns freuen.
Und wenn Sie Lust bekommen haben, einige unserer Sendungen nachzuhören, geht das jederzeit und immer auf www.kirchenradio-oldenburg.de. Dort gibt es verschiedene Rubriken. In der Rubrik Nachlese können Sie auch eine ganz besondere Reformationspredigt von Pfarrer Nico Scharmeitert vom 17.09.2017 in der Dreifaltigkeitskirche hören. Pastor Schiebloch und mich hat besonders die Geschichte von Herrn Renzelmann angesprochen. So haben wir dieses Jahr im September eine Radpilgertour unter dem Titel Lieber Schwei als Scheiterhaufen organisiert und durchgeführt. Auch dazu finden Sie weitere Bilder und Hinweise auf unserer Website.
Wir würden uns freuen, wenn Sie bei der nächsten Sendung wieder einschalten. Die ist am 10. November um 18 Uhr. Ja, und bis dahin bleiben für Sie am Mikro Thomas Schiebluch
und Antje Thielking.
Bleiben Sie behütet
und tschüss. Sendeverantwortlich war wie immer Thomas Schiebluch.